Das heilige Evangelium steht geschrieben bei Matthäus im 13. Kapitel.
Ehre sei dir, Herr.
Jesus sprach zu seinen Jüngern: Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christe.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese den Predigttext, der heute vorgeschlagen ist für diesen 9. Sonntag nach Trinitatis. Das sind Worte aus dem 1. Buch der Könige im 3. Kapitel. Und da heißt es: Der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts, und Gott sprach: Bitte, was ich dir geben soll. Salomo sprach: Du hast an meinem Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit getan, wie er denn vor dir gewandelt ist, in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen vor dir. Und hast ihm auch die große Barmherzigkeit erwiesen und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzen sollte, wie es denn jetzt ist. Nun, Herr mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht an meines Vaters Davids statt. Ich aber bin noch jung, weiß weder aus noch ein. Und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast. Einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemand zählen noch berechnen kann. So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag, dies dein mächtiges Volk zu richten? Das gefiel dem Herrn, dass Salomo darum bat. Und Gott sprach zu ihm: Weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben noch um Reichtum noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand, auf das Recht zu hören, siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, sodass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du hältst meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist, so will ich dir ein langes Leben geben. Und als Salomo erwachte, siehe, da war es ein Traum. Und er kam nach Jerusalem und trat vor die Lade des Bundes des Herrn und opferte Brandopfer und Dankopfer und machte ein großes Festmahl für alle seine Großen. Zu der Zeit kamen zwei Huren zum König und traten vor ihn. Und die eine Frau sprach: Ach, mein Herr, ich und diese Frau wohnten im selben Hause und ich gebar bei ihr im Hause. Und 3 Tage, nachdem ich geboren hatte, gebar auch sie. Und wir waren beieinander. Und kein Fremder war mit uns im Hause, nur wir beide. Und der Sohn dieser Frau starb in der Nacht, denn sie hatte ihn im Schlaf erdrückt. Und sie stand in der Nacht auf und nahm meinen Sohn von meiner Seite, als deine Magd schlief, und legte ihn in ihren Arm, und ihren toten Sohn legte sie in meinen Arm. Und als ich des Morgens aufstand, um meinen Sohn zu stillen, siehe, da war er tot. Aber am Morgen sah ich ihn genau an und siehe, er war nicht mein Sohn, den ich geboren hatte. Die andere Frau sprach: Nein, mein Sohn lebt, doch dein Sohn ist tot. Jener aber sprach: Nein, dein Sohn ist tot, doch mein Sohn lebt. Und so redeten sie vor dem König. Und der König sprach: Diese spricht: Mein Sohn lebt, doch dein Sohn ist tot. Jene spricht: Nein, dein Sohn ist tot und mein Sohn lebt. Und der König sprach: Holt mir ein Schwert. Und als das Schwert vor den König gebracht wurde, sprach der König: Teilt das lebendige Kind in 2 Teile und gebt dieser die Hälfte und jener die Hälfte. Da sagte die Frau, deren Sohn lebte, zum König: Denn ihr mütterliches Herz entbrannte in Liebe für ihren Sohn und sprach: Ach, mein Herr, gebt ihr das Kind lebendig und tötet es nicht. Jener aber sprach: Es sei weder mein noch dein, lasst es teilen. Da antwortete der König und sprach: Gebt dieser das Kind lebendig und tötet's nicht, dies ist seine Mutter. Und ganz Israel hörte von dem Urteil, das der König gefällt hatte. Und sie fürchteten den Gott, denn sie fürchteten den König, denn sie sahen, dass die Weisheit Gottes in ihm war, Gericht zu halten. Gott, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort, das ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, in diesen Worten aus dem Königbuch, da hören wir von einer Gerichtsverhandlung. Und ich glaube, wenn wir diese Worte hören von dieser Gerichtsverhandlung, da kann uns richtig ein Schauder den Rücken runterlaufen. Entsetzlich, was der König seinen Soldaten befiehlt. Er geht mit seiner Weisung an die Grenzen des Erträglichen für eine Mutter und für die, die diesen Bericht jetzt so viele Jahrtausende später in der Heiligen Schrift lesen oder ihn im Gottesdienst hören. Und doch, dieser Bericht des Salomo-Urteils, der dient gerade dazu, die Weisheit dieses Königs über Israel, seine Weisheit zu veranschaulichen. Das Ereignis, was sich da vor dem König abspielt, das lässt niemand kalt. Und umso größer ist die Freude darüber, wie weise König Salomo handelt, als er in dieser Sache bis zum Äußersten geht. Ich glaube, dieser biblische Bericht über den König Salomo, dieser Bericht über sein gerechtes Urteil, der zeigt uns drei Dinge. Erstens, er zeigt uns ein Vorbild. Zweitens, er führt uns eine Gebetserhörung vor Augen und vor Ohren. Und drittens, er zeigt uns Gottes Liebe. Er zeigt uns die Liebe des Gottes Israels. Ich möchte mit dem ersten Punkt beginnen. Wenn wir den Bericht für sich selbst betrachten, dann ist eine Geschichte über ein Vorbild. Sie zeigt, der König Salomo, der war ein Vorbild. Der war ein Vorbild an Weisheit und ein Vorbild an Gerechtigkeit. Weisheit und Gerechtigkeit. Mit den zwei Stichwörtern sind zwei ganz aktuelle Probleme angesprochen. Denn in unserem Land, da wird ja immer wieder über den Bildungsnotstand geklagt. Und man hört immer wieder, wie über einen Mangel an sozialer Gerechtigkeit und an Gleichberechtigung, Gleichbehandlung geklagt wird. Und heute Morgen als unter dem Wort versammelte Gemeinde, heute Morgen dürfen wir jetzt aus der Heiligen Schrift, aus Gottes Wort, heute Morgen dürfen wir aus der Bibel lernen. Wir lernen, dass Weisheit im biblischen Sinn etwas anderes ist als Bildung oder das, was die PISA-Studie ja immer wieder vermisst. Weil da ist König Salomo und der glänzt nicht mit großem Wissen, der glänzt nicht mit tiefen philosophischen Gedanken. Sein weises Urteil, das er spricht, gründet nicht auf einer Bildung, die er in einer Schule oder vielleicht bei seinem Hoflehrer Nathan gelernt hat. Das Wissen, auf dem sein Urteil gründet, ist etwas ganz Einfaches und Schlichtes. Ist eine Erfahrung, die er schon in frühester Kindheit bei seiner Mutter Bathseba machen konnte. Und diese Erfahrung, die er in dieses Urteil einbringt, diese Erfahrung, sie lautet, Mutterliebe ist unheimlich stark. Die Erfahrung lautet, Mutterliebe ist wohl die stärkste Liebe und Bindung, die es unter Menschen geben kann. Nur weil König Salomo die Stärke wahrer Mutterliebe kannte, deswegen konnte er das Risiko eingehen, konnte so tun, als wollte er das Kind mit dem Schwert in zwei Teile schneiden. Weil er wusste, die wahre Mutterliebe, die wird sich dann schon herausstellen. Und er würde merken, zu wem das kleine Kind gehört. Wahre Weisheit zeigt sich darin, dass ein Mensch so grundlegende Dinge in Gottes Schöpfung erkennt und würdigt. So was Grundlegendes wie diese Mutterliebe. Das ist heute bei der Diskussion um garantierte Krippenplätze, da ist so eine Frage allerdings ein ganz heißes Eisen. Weil ganz ehrlich, ich habe ganz oft das Gefühl, die Politik, die will gern Kinder so schnell wie möglich von Mutter und Vater trennen und in Krippen unterbringen. Und trotzdem, wenn wir uns Salomo und die Bibel als Vorbild für Weisheit nehmen, dann müssen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wie wir denn der wichtigen Bedeutung von Mutterliebe in der heutigen Gesellschaft zu ihrem Recht verhelfen können. Auch moderne wissenschaftlichen Untersuchungen, die bestätigen das ja, dass sich Kinder besser entwickeln, wenn die Mutter in den ersten Lebensjahren die wichtigste Bezugsperson ist. Gottes Schöpfungsordnung, das ist kein politisches Programm. Das gibt nicht Antwort auf alle Fragen und ja, es mag bestimmt Situationen geben, wo auch eine frühe Kinderbetreuung gut ist für ein Kind. Oder wenn beide Elternteile arbeiten müssen, damit überhaupt das Kind ernährt werden kann. Aber es wäre schön, es wäre wichtig, es wäre gut, wenn man heute nach Salomos Vorbild die Schöpfungsweisheit Gottes wieder stärker berücksichtigt und der Mutterliebe und damit der Mutter-Kind-Beziehung den Stellenwert zumisst, der ihr gebührt. Und überhaupt lässt sich in Gottes Schöpfungsordnung erkennen, wie wichtig liebevolle, geordnete Beziehungen in Ehe, in Elternschaft, in Familie, wie wichtig das für die ganze Gesellschaft ist. Denn die Familie ist eine kleine, überschaubare Welt, in der Kinder gut darauf vorbereitet werden, sich in der großen, komplizierten Welt der menschlichen Gesellschaft zurechtzufinden. Es sind solche einfachen, grundlegenden und zeitlos gültigen Erkenntnisse, die wahre Weisheit ausmachen. Ich war in Mathe nie besonders gut in der Schule. Es hat natürlich auch einen Sinn, wenn man weiß, dass die Quadratwurzel aus 49 ist, 7 ist, weiß, wie Stängel in der neuen Rechtschreibung buchstabiert wird. Aber mit Weisheit im biblischen Sinn, da hat das nicht viel zu tun. Das Wissen um Gottes Schöpfungsordnung, zum Beispiel Gottes Grundlage von Liebe, Ehe, Muttersein, Vatersein, familiärer Gemeinschaft, das ist so viel wichtiger als formale Bildung. Es geht nichts zu verbessern mit höheren Bildungsetats, mit Schulstunden und kleinen Klassen, sondern das ist eine Rückbesinnung auf die Grundwerte unserer Gesellschaft, die ihren Ursprung im christlichen, im jüdischen Glauben hat. Außerdem wird der Glaube, das Wissen über die Bibel, das wird nicht zuallererst im Religionsunterricht oder im Konfirmandenunterricht oder im biblischen Unterricht oder im Firmenunterricht weitergegeben. Die Familie, das ist der Ort, an dem Kinder die Bibel kennenlernen, wo sie beten lernen, wo sie das erste Mal beten, wo sie Gott das erste Mal begegnen können. Ihr kennt das Schma Israel, da heißt es ja schon, du sollst diese Worte, du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und ich glaube, es ist genau der Plan des Feindes, dass er die Schöpfungsordnung an diesem Punkt in den Familien, dass er sie dort angreift. Dass er versucht, Ehe neu zu definieren. Dass er versucht, Kinder möglichst schnell von den Eltern zu trennen. Und nötig sind auch heute noch Vorbilder, bei denen man erkennen kann, wie solche grundlegende Erkenntnisse der Schöpfungsordnung, wie sie im praktischen Leben angewandt werden können. Salomos Urteil, das Urteil aus dem Predigttext, das war deshalb so genial, weil er sein Wissen über die Mutterliebe bei der gegebenen Situation in der Weise anwenden konnte, dass durch seine Rechtsprechung die Wahrheit zutage getreten ist. Genau das bedeutet Gerechtigkeit im grundlegenden biblischen Sinn. Etwas recht machen, sich richtig verhalten, das Wissen nicht nur im Kopf haben, sondern das Wissen auch anwenden. Und auch da Das sollten wir ganz dringend unserer heutigen Vorstellung immer wieder am biblischen Vorbild überprüfen. Weil heute habe ich das Gefühl, versteht man unter Gerechtigkeit nur die Anwendung komplizierter Paragraphen oder eine ganz undifferenzierte Gleichbehandlung aller Menschen. Göttliche Weisheit, liebe Schwestern und Brüder, die lehrt geradezu zu differenzieren. Die lehrt, Stellung und Situation jeder Person zu berücksichtigen, um ihr dann wirklich jedem gerecht zu werden, und zwar im eigentlichen Sinn des Wortes. Ich komme zum zweiten Punkt. Wir haben es hier mit einer Gebetserhörung zu tun. Gott schenkt uns solche Weisheit und Gerechtigkeit, einem jeden von uns in der Situation und Stellung, wo er hingestellt wird. Und ich meine das wirklich so. Gott schenkt uns solche Weisheit. Die schenkt er uns durch seinen Heiligen Geist. Und wir dürfen ihn darum bitten im Gebet. Wir sollen sogar im Gebet um diese Weisheit bitten. Im Jakobusbrief, Kapitel 1, wenn es jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jeden, jedermann gerne gibt. Tun wir das, liebe Brüder und Schwestern? Kommen wir dieser Aufforderung nach, da aus dem Jakobusbrief? Bitten wir Gott um Weisheit? Oder meinen wir vielleicht, wir haben schon genug davon? Salomo jedenfalls, der hat es getan. Als er König über Israel wurde, da hat er nicht um Reichtum, hat nicht um langes Leben gebetet, sondern er bat Gott um diese Weisheit. Er sagt im Predigtext, ich bin noch jung, weiß weder aus noch ein. Und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast. Einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemand zählen noch berechnen kann. So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten könne und verstehe, was gut und böse ist. Darum geht's. Bei der wahren, bei der biblischen Weisheit. Gehorchen, gehorsam sein, auf Gott hören, ein offenes Herz haben für Gottes Stimme, das nicht ersticken in dem, was uns die Medien jeden Tag übers Radio, das Internet oder sonst wo reinspielen wollen. Auf Gott hören. Und dann verstehen, was gut und böse ist. Dann verstehen, was dem Herrn gefällt. Und auch verstehen, was dem Herrn nicht gefällt. Salomos Gebet um Weisheit, das geht im Predigtext seinem Urteil voraus. Und dieses Urteil zeigt ganz praktisch, dass Gott Salomos Bitte erhört hat, dass er ihm tatsächlich Weisheit geschenkt hat. Und so ist dieser Bericht über das Urteil ganz klar ein Zeugnis, die Geschichte einer Gebetserhörung. Und so bezeugt dieser Bericht uns auch heute unser liebender Gott, unser Vater. Der erhört unsere Gebete. Bittet ihn nur getrost, bitte ihn drum, wenn dir was fehlt. Vertrau darauf, dass er deine Gebete hört und dir zur rechten Zeit, nicht dann vielleicht, wenn du es in deinem Kopf denkst, das ist die rechte Zeit, sondern zu der wirklich richtigen Zeit, weil dein Vater weiß ganz genau, wann diese Zeit ist, dass er dir dann auch das Nötige geben wird. Acht aber dabei darauf, dass es keine selbstsüchtigen oder niederen, nichtigen Wünsche sind, die du vorbringst. Weil Gott hat Salomos Gebet darum besonders gefallen, weil Salomo nicht egoistisch gebetet hat. Nicht um Reichtum, nicht um Ehre, nicht um ein langes Leben, sondern um Weisheit, damit er ein guter König sein kann und damit er das Volk nach dem Maßstab von Gottes Gerechtigkeit regieren kann. Als Geschichte einer Gebetserhörung zeigt uns der Bericht von Salomos Urteil auch, dass Gott unsere Bitten über alle Maßen erfüllen kann und erfüllen wird. In dem Urteil, da äußert sich ein ungewöhnlich großes Maß an Weisheit. Viele Könige und Richter handeln nicht so weise, wie sie ein Urteil finden müssen. Und darum heißt es im Schlusssatz, ganz Israel hörte von dem Urteil, das der König gefällt hatte. Und sie fürchteten den König, denn sie sahen, dass die Weisheit Gottes in ihm war, Gericht zu halten. Also, das Volk erkennt, diese Weisheit, sie kommt von Gott. Die hat der König Salomo von Gott, vom Gott des Volkes Israel geschenkt bekommen. Und so dürfen wir auch gewiss sein, dass die biblischen Bücher, die auf den König Salomo zurückgehen, dass diese Bücher wirklich voll und ganz Gottes Wort sind, gegründet auf Gottes Weisheit. Die wunderbaren Sprüche Salomos, der Prediger Salomo, das hohe Lied Salomo, wo unser Trauspruch ausgesucht wurde in der vergangenen Woche von euch. Vielen Dank dafür. Es geht zurück auf Gott und ist göttliche Weisheit. Was für eine ungeheure Gebetserhörung ist das? Liebe Schwestern und Brüder, wir haben erstens gesehen, der Bericht von Salomos Urteil für sich genommen, zeigt uns ein Vorbild an Weisheit und Gerechtigkeit. Er zeigt uns darüber hinaus ganz praktisch eine Gebetserhörung. Und jetzt möchte ich zum dritten Punkt kommen. Jetzt wollen wir den Bogen noch weiter spannen. Er zeigt uns Gottes Liebe. Wir spannen jetzt den Bogen weiter, indem wir im Alten Testament noch mal etwas zurückgehen und dann vorauseilen ins Neue Testament. Weil dann, wenn wir das ganz klar erkennen, unser Predigttext heute Morgen ist eine Geschichte von Gottes Liebe. In der Geschichte von Salomos Urteil, da sieht es ja fast so aus, als ob ein Kind getötet wird. Erst im letzten Moment schreitet die Mutterliebe ein und verhindert den Mord. Gehen wir im Alten Testament etwas weiter zurück, dann finden wir eine weitere Geschichte von einer beinahe Kindstötung. Da finden wir die Opferung Isaaks. Da ist Abraham, der Stammvater Abraham, der auf Gottes Verheißung vertraut hat. Der überwand seine Vaterliebe durch seine noch größere Liebe zu Gott, der ihm aufgetragen hatte, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern. Übrigens auf dem Berg Moria. Also da, wo dann 1000 Jahre später die Stadt Jerusalem stand, wo Salomo sein Urteil sprach. Gerade als Abraham die Hand an dem Messer gegen seinen Sohn erhob, da schritt Gottes Liebe ein und verhinderte Isaaks Tod. Das sind die beinahe Kindestötungsgeschichten des Alten Testaments, die in der letzten Sekunde verhindert wurden. Isaaks Opferung und die Teilung eines Kindes mit dem Schwert. Und nun gehen wir von Salomos Zeit aus, etwa 1000 Jahre nach vorne, in die Zeit des Neuen Testaments. Und es geschieht wieder an demselben Ort. Es geschieht wieder in Jerusalem, der ewigen Hauptstadt Israels. Da überwindet Gott seine väterliche Liebe zu seinem einzig geborenen Sohn. Aus Liebe zu allen Menschen, aus Liebe zu uns Sündern, aus Liebe zu dir, aus Liebe zu mir. Da lässt er zu, dass Menschen diesen Liebsten, diesen über alles geliebten Sohn, dass sie ihn ans Kreuz nageln, dass sie ihn auf schreckliche Art das Leben nehmen, dass sie ihn hinrichten. Dort gibt er seinen Sohn, er gibt ihn hin als Sühneopfer für diese Welt. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich. Gott gibt sich selbst hin in seinem Sohn. Da ist da niemand mehr da, der in der letzten Sekunde einschreitet, den Tod noch verhindert. Da stirbt Gottes Sohn wirklich und büßt damit die Strafe für alle Sünden der Welt. Seht, da am Kreuz erkennen wir, wie sehr uns Gott liebt. Da erkennen wir seine Liebe zu uns. Und die ist noch viel größer als die Mutterliebe der Frau in der Geschichte, die nicht mit ansehen konnte, wie ihr Sohn getötet werden sollte. Gott hat sich selbst überwunden. Er hat mit angesehen, wie sein Sohn getötet wurde, ist nicht eingeschritten beim grausamen Geschehen auf Golgatha. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und so erkennen wir im Bericht von Salomos Urteil und an der Mutterliebe, von der sie redet, erkennen wir etwas von der großen Liebe Gottes zu uns. Von der Liebe, die er uns auch heute Morgen wieder anbietet. Die Liebe, die er uns anbietet in seinem Sohn, im Messias, in Jesus Christus, unserem Herrn, der sich am Kreuz für uns geopfert hat, der in den Tod hineingegangen ist, damit wir leben können. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.